der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Dieser Podcast wird präsentiert von Salomon. Und ich habe die große Freude, heute mit einer Engländerin zu sprechen. Ihr Name ist Eve. Sie ist Dolmetscherin, liebt das Trailrunning, liebt aber auch Hunde und lebt vegan. Ist das richtig, Eve?
Das ist richtig.
Ja, ich freue mich riesig, dass du bei uns bist. Ich hatte ehrlich gesagt am Anfang so ein bisschen Probleme mit dem Namen. A-O-Eve wird er geschrieben, aber Eve ist richtig, ne?
Ja, genau. Also es ist ein irischer Name, deswegen zu viele Vokale. Aber Eve ist richtig, ja.
Ja, wie oft spricht man dich denn auf diesen großartigen Namen an? Hat der eigentlich eine besondere Bedeutung? Also ich kannte den gar nicht.
Es ist eigentlich nur Eve, aber halt die irische Version. Und ja, also schon immer, weil die Engländer können das auch nicht. Also deswegen in der Schule war es immer so beim Vorlesen Marie, Sarah, bla bla und dann eine Pause immer ganz lang und dann wusste ich, dass das mit mich gemeint war, aber die das nicht aussprechen konnten.
Ja. Ja, aber echt ein schöner Name. Also macht was her.
Dankeschön.
Ja, du bist in England aufgewachsen, du sprichst erstaunlich gut Deutsch, muss man sagen, was wahrscheinlich auch an deinem Beruf liegt. Aber wie kann man sich denn deine Kindheit in England vorstellen? Wie war das so?
Das war richtig schön. Ich bin ja wirklich dankbar, dass ich das so erleben konnte, weil ich hatte sehr viel Freiheit. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, auf einem Bauernhof. Wir hatten Pferde, einen Hund, eine Katze und ich war einfach immer jeden Tag draußen. Ich habe mit meinen Schwestern, ich habe zwei Schwestern, gespielt und wir waren dann immer dreckig und ja, haben einfach in den Felden, auf dem Moor, Dartmoor bei mir, gespielt. Es war richtig schön.
Und wie war das Leben so mit deinen Eltern und Geschwistern? Habt ihr sehr viel Sport damals schon gemacht? Weil du bist ja extrem sportlich. Hat das da schon eine Rolle gespielt?
Ja, beziehungsweise ich habe das nicht so leistungsorientiert oder so gemacht. Ich habe viele verschiedene Sachen gemacht. Ich bin oft mit meinem Papa gewandert zum Beispiel. Ich bin auch Rad gefahren mit meinen Eltern im Urlaub in Italien zum Beispiel. Wir sind fast jedes Jahr Skifahren gegangen. Also viele verschiedene Sachen, aber eigentlich nicht das Laufen. Ich bin nicht gelaufen, als ich aufgewachsen bin in England. Erst mit 18 Jahren alt habe ich dann angefangen zu laufen.
Und wie kam das? Also warum dann auf einmal? Also dachtest du, jetzt bin ich erwachsen, jetzt muss ich mal rennen?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie so gedacht, ich brauche was. Ich bin viel gewandert und ich dachte irgendwie, das will ich jetzt. Also die nächste Stufe vielleicht, keine Ahnung. Aber es hat mich einfach angesprochen und dann habe ich angefangen und seitdem habe ich nie aufgehört.
Ja, das ist ja interessant. Wann hat sich das denn so gedreht, dass du wirklich das Laufen ernst genommen hast?
Ja, also ich habe ja schon ein paar Wettkämpfe in England gemacht. Alle Marathons, weil ich dachte, das war halt der normale Wettkampf, was man macht, ein Marathon.
Wie?
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich wusste nicht, dass es überhaupt 10-Kilometer-Läufe oder 5-Kilometer-Läufe gibt. Habe ich gedacht, wenn man einen Wettkampf macht, macht man einen Marathon. Und das war ja mein erster Wettkampf in Paris 2011, glaube ich, ja, genau. Bin ich meinen ersten Marathon gelaufen. Aber nicht leistungsorientiert oder so. Das war einfach für mich so Training und dann Wettkampf. Und ich habe nie irgendwie eine Zeit erreichen wollen. Ich wollte einfach das nur schaffen. Das habe ich dann glaube ich, dreimal gemacht, so ein Marathon. Und dann bin ich dann danach ein bisschen leistungsorientierter geworden. Und ja. Aber eigentlich...
Jetzt, Moment mal. Also warte. Also die normalen Menschen, ja? Also hier in Deutschland macht man das so. Man läuft 5 Kilometer, dann läuft man 10, dann läuft man einen Halbmarathon und dann Marathon. Und du hast einfach gedacht, ja, wenn man Wettkampf läuft, läuft man einen Marathon.
Ja, aber ich glaube, das kommt auch ein bisschen von meinem Papa, weil er immer so... Der ist Radfahrer und der fährt gerne lange Strecken. Und ich glaube, das hat er mir so ein bisschen beigebracht, dass man einfach immer lang was machen musste. Und ich habe ja auch am Anfang Ultralauf gemacht, was ich jetzt nicht mehr mache. Und ich glaube, das war für mich dann irgendwie, es war nicht Schnelligkeit, was mir wichtig war, sondern lange Strecken zu machen.
Wie abgefahren. Und hast du dann, also das mit jemandem zusammen, hattest du irgendwie verrückte Freunde?
Nee, also das habe ich eigentlich einfach immer alleine gemacht. Also das Training und so, ich hatte eigentlich kein Team oder so damals, als ich für meinen ersten Marathon trainiert habe. Aber meine Eltern waren immer dabei. Also beim Paris-Marathon sind sie mitgefahren und haben mich unterstützt und dann wieder zurückgefahren. Und auch bei meinem zweiten Marathon in Barcelona waren die auch dabei.
Und wie alt warst du da, wo du die Marathons gelaufen bist?
ich glaube, 18, 19. Eigentlich ist es gar nicht so lange her.
Wie alt bist du denn jetzt?
Ich bin 29.
Ja, das ist wirklich noch nicht lange her. Ja, du hast dann studiert und arbeitest ja jetzt auch als Dolmetscherin. Und mir fallen da natürlich als Filmliebhaberin auf Anhieb ein paar ganz spannende Filme ein und Krimis. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mit in diese Welt reinnehmen. Was war denn so dein spannendster oder lustigster Moment bis jetzt in diesem Beruf?
Ja, ich bin eigentlich ganz frisch noch, also seit 4 Jahren oder so, 3 Jahren selbstständig. Deswegen habe ich noch nicht so viel erlebt oder ich weiß es nicht. Also für mich ist es halt spannend als Dolmetscherin, dass man einfach so viele verschiedene Sachen machen kann. Dass man teilweise für irgendwelche Kanzleien dolmetscht, wo es um viel Geld geht und ganz wichtig ist, oder für irgendwelche Politiker, oder dann doch irgendwie für ganz normale Menschen, wo es um Beziehungen geht. Ich habe ja auch für Geflüchtete gedolmetscht zum Beispiel. Und das finde ich besonders spannend, dass man so viele verschiedene Sachen machen kann. Das ist immer interessant. Ich finde es auch immer ganz, ganz lustig beim Dolmetschen, dass du entweder die Menschen hast, die das total cool finden und total beeindrucken, dann sagen sie, oh, unglaublich, das könnte ich nie im Leben machen, gleichzeitig zuhören und sprechen, übersetzen. Und dann gibt's die, die sagen, ja, mein Sohn kann Englisch, also der könnte das auch machen, kein Problem.
Ja, also ich stelle mir das wirklich schwierig vor, vor allem, weil die Deutschen und die Engländer haben ja auch so ein bisschen unterschiedliche Art, Dinge auszudrücken. Es gibt so viele Redewendungen und ich glaube, ich würde mich extrem blamieren, wenn ich irgendwie so einen typischen Spruch, den es nur auf Deutsch gibt, oder den gibt es bestimmt dann auch auf Englisch, da hätte ich totale Angst vor, dass ich dann da stehe und überhaupt nicht mehr weiß, was ich tun soll. Also da muss man die Sprache ja auch schon sehr beherrschen eigentlich, ne?
Ja, man muss die Sprache sehr beherrschen, aber es gibt, also als Dolmetscherin lernt man auch verschiedene Tricks und Strategien, wie man mit solchen Sachen umgeht. Es ist schon ein stressiger Beruf, aber genau das macht es spannend, weil man immer da was leisten muss, direkt im Moment, man kann nicht warten.
Ja, interessant. Wie würdest du denn jetzt den Mann mit dem Hammer, wie würdest du den denn übersetzen?
Das weiß ich nicht, auf dem Punkt. Nee, weiß nicht, momentan.
In England gibt es bestimmt auch so ein Gefühl, dass der bei Kilometer 28 kommt. Ja, du bist ja dann nach Deutschland gekommen, ich glaube auch wegen der Uni, ne?
Genau, ja, ich bin nach Deutschland gezogen 2013, glaube ich, ja. Und da habe ich ja erstmal so ein Jahr einfach so in Köln gelebt. Und dann bin ich nach Heidelberg gezogen, um da meinen Masterstudiengang zu machen.
Sag mal, wie kam es denn also nach Deutschland? Du hättest ja auch nach Frankreich gehen können oder nach Spanien. Also wieso die Liebe zu dem Deutschen?
Ja, also ich habe mir tatsächlich überlegt, aber ich glaube, ich habe ja auch in Frankreich gelebt, 6 Monate lang, ein bisschen länger sogar. Aber ich fand, die Franzosen sind wirklich sehr anders für mich als England. Ich wusste nicht, ob ich da glücklich leben könnte. Das ist ein sehr anderes Lebensstil für mich. Und ich fand die Deutschen schon anders, aber trotzdem dachte ich, dass ich da glücklich sein könnte. Aber es ist ja trotzdem so, dass es schon große Unterschiede zwischen Deutschen und Engländern gibt.
Zum Beispiel?
Ja, also erstmal lustig sein, das ist einfach anders. Also als ich nach Deutschland gezogen bin, war ich viel sarkastischer als jetzt. Und ich glaube, alle Deutschen haben gedacht, ich wäre auch arrogant, weil ich Sachen sagen würde. Und die haben ja nicht gestimmt, die waren einfach nur sarkastisch gemeint. Aber alle haben das ernst genommen. Ja, es war für mich sehr schwierig am Anfang. Und auch mit den Regeln, also dass man als Deutsche nicht über die Straße läuft beim roten Ampel. Das zum Beispiel existiert nicht in England. Ja, also solche Sachen muss ich am Anfang lernen. Es gibt einfach Unterschiede, ja.
Ich finde gerade den britischen Humor so super. Ich liebe den, der fehlt mir bei uns manchmal so. Das geht dir wahrscheinlich dann als Engländerin noch mehr so, dass du den britischen Humor ab und zu vermisst. Triffst du dich dann mit deinen Freunden aus England oder deiner Familie per Zoom zum sarkastisch sein?
Ist wirklich so. Aber meine Familie sagt mir auch immer, dass ich teilweise zu deutsch geworden bin. Mein Vater sagt mir immer, ach, Eva, du verstehst keinen Sarkasmus mehr, du bist nicht mehr lustig, du musst zurückkommen.
Witzig. Dein Freund ist halt auch ein Deutscher, ne?
Genau, ja. Ja. Also ich mag wohl die Deutschen, es geht schon.
Was sind denn, also jetzt neben dem Humor, gibt es sonst noch irgendwas, was dir extrem aufgefallen ist an Unterschieden?
vielleicht auch, ja, vielleicht nicht, sich immer einmischen zu wollen oder irgendwie so Angst um Sachen zu haben. Ich bin ja immer, zum Beispiel, wenn ich mich dusche, dann kann ich ja immer rausgehen, ohne dass ich mein Haar föhne oder so. Und alle Deutschen sagen mir immer, oh nein, mach das nicht, du kriegst eine Erkältung. Solche Sachen, also immer irgendwie Angst zu haben, dass irgendwas passiert oder keine Ahnung. Das habe ich auch noch nie in England gehört, aber ja. Wir sind ein bisschen härter in England.
Ja. Vielleicht liegt das auch am Wetter oder so.
Ja, vielleicht.
Jetzt ist ja unser Monatsthema die Sehnsucht. Und wegen Corona hast du wahrscheinlich deine Familie auch lange nicht gesehen und deine Heimat nicht gesehen. Sehnst du dich oft nach England und deiner Familie und der Natur da? Oder ist es für dich gar nicht so ein Ding?
Ich muss sagen, es war für mich nie ein Ding vor Corona, weil ich immer wusste, dass wenn ich wollte, könnte ich ja dahin. Und ich bin ja auch ziemlich regelmäßig dahin gefahren. Aber jetzt seit Corona muss ich sagen, ich sehne sehr oft nach meiner Familie, weil ich sie seit langem nicht mehr gesehen habe. Und ich habe irgendwie oft das Gefühl, dass ich viele Sachen verpasse. Weil meine beiden Schwestern wohnen ja auch in England. Und ich bin ja die Einzige, die im Ausland wohnt.
Und was bedeutet Sehnsucht für dich? Ist Sehnsucht für dich was Wichtiges im Leben?
Doch, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das ist eine Art, also dieses Verlangen nach etwas, was nicht unbedingt erreichbar ist, ist auch eine Art Motivation für mich, etwas zu schaffen. Zum Beispiel, ich würde sagen, ich mag Heidelberg sehr, aber ich sehne schon nach den Bergen. Also nach den Alpen und so, das finde ich immer sehr schön und ich will irgendwann mal dahin ziehen. Und momentan ist das nicht für mich möglich, wegen Beruf und Coronavirus und so alles. Aber ich finde das dann schon empfinde das als eine Art Motivation für mich, ja.
Das kann ich total nachvollziehen. Ich wohne ja in Leipzig und hier ist es so flach und ich habe oft diese Sehnsucht nach den Bergen auch. Mhm. Also viel mehr als nach dem Meer, ne? Das
ist komisch. Ja, genau. Für mich auch so, ja.
Ja. Gibt es denn für dich so einen Sehnsuchtsort? Hast du schon so einen Ort, wo du dann unbedingt irgendwann leben möchtest oder ist es eher einfach irgendwo, wo Berge sind?
Ich würde schon gerne da, also keine Ahnung, in der Nähe von München oder im Allgäu oder da in Füssen oder so leben wollen. Ich habe ja meinen Freund im Allgäu kennengelernt, obwohl wir eigentlich beide hier aus der Gegend kommen. Es war ein komischer Zufall bei einem Wettkampf. Und seitdem bedeutet Allgäu auch ziemlich viel für mich. Ich liebe es, dort zu laufen. Aber für mich ist vielleicht ein Sehnsuchtsort nicht unbedingt dort, sondern Schottland. Ich finde die Gegend einfach so super schön, so wild. Ich war schon ein paar Mal dort im Urlaub und es war für mich das beste Urlaub überhaupt. Ich fühlte mich da so wohl. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, mit meinem Beruf dahin zu ziehen. Deswegen und mit zwei Hunden und mein Freund könnte auch dort nicht arbeiten. Aber wenn das möglich wäre, fände ich das einfach total super.
Ja. Du hast gerade gesagt, ihr habt euch beim Lauf kennengelernt. Vielleicht ist das ja hier noch für die Singles unter unseren Hörern ein Tipp. Vielleicht muss man ja zu Läufen, wenn es bald wieder irgendwann hoffentlich geht. Das finde ich ja total schräg, genau, dass ihr euch beim Wettkampf kennengelernt habt. Was war das denn für ein Wettkampf?
Das war den Allgäu Panorama-Marathon. Ja, damals habe ich ja auch noch Ultralauf gemacht. Also ich habe ja die 70 Kilometer Strecke gemacht und mein Freund auch. Und dann haben wir vorher ein bisschen gesprochen und haben festgestellt, dass wir in der gleichen Trainingsgruppe waren, also in der Nähe von Heidelberg, obwohl wir, ja, es war total komisch. Wir haben uns nie in der Trainingsgruppe kennengelernt, weil er irgendwie so anders trainiert hat, ja, obwohl ich seit einem halben Jahr in der Trainingsgruppe war. Und dann haben wir so ein bisschen vorher gesprochen und dann auch nachher noch. Und dann bin ich eigentlich mit seinen Freunden zurückgefahren, weil damals bin ich halt oft ich habe ja immer noch keinen Führerschein. Ich bin überall mit der Bahn gefahren und er hat mich angeboten, dann zurückzunehmen, weil ich ja in Heidelberg gewohnt hat.
Ja. Das ist ja abgefahren. Und wie kamst du dann zu den Ultras? Also wahrscheinlich auch eher Trailrunning, weil du so naturverbunden bist. Wie hat sich das entwickelt so?
Wahrscheinlich, wie gesagt, vielleicht von meinem Vater, aber ich habe irgendwie so immer gedacht, je länger, desto besser oder beziehungsweise desto vielleicht beeindruckender, keine Ahnung, was ich da gedacht habe, aber ich habe gedacht, das ist das, was ich kann und durchhalten, weil ich habe ja ziemlich viel Durchhaltevermögen. Und deswegen ist das was für mich. Und deswegen habe ich dann immer mehr, immer länger gemacht, bis, glaube ich, 85 Kilometer, glaube ich, war meine längste Strecke. Aber jetzt mittlerweile mache ich das nicht mehr. Und eben, weil ich dann ungefähr 2 Jahre lang immer wieder verletzt war.
Oh, ja. Hast du auch so eine Laufsucht dann entwickelt? Also ich bin ja auch eine Zeit lang Ultras gelaufen. Das ist ja so ein Eigenleben, ne?
Ja, ich glaube schon. Und vor allem, also ich bin immer noch süchtig, aber ich bin, glaube ich, jetzt ein bisschen realistischer. Weil ich glaube, damals habe ich gedacht, wenn ich nicht laufe, dann ist es schlimm, dann bin ich ja nicht mehr fit, dann bin ich nicht mehr gut. Und deswegen bin ich ja auch oft durch Verletzungen durchgelaufen, dass etwas so richtig wehgetan hat, wo es eigentlich nicht mehr geht. Ich war ja beim Arzt und sie haben gesagt, es geht nicht mehr. Und trotzdem habe ich immer wieder versucht, ja, also meinem Körper nicht genug Pause gegeben. Das ist ja eigentlich eine Art Sucht. Mhm. Ne? Ja, aber mittlerweile habe ich dann, glaube ich, meine Verbindung. Ich meine, ich bin ja immer noch sehr leistungsorientiert im Sinne von, ich will ja was schaffen. Und dann ist es immer noch schwierig, wenn man verletzt ist oder wenn man Probleme hat, zu sagen, jetzt mache ich weniger. Aber ich glaube, das kann ich jetzt besser als damals, weil ich weiß ja eben, dass es nichts bringt.
Wie viele Wettkämpfe hast du denn damals gemacht, wo du die Ultras gelaufen bist? Hast du da so eine Zahl im Kopf? Also ich frage deswegen, weil ich im Nachhinein erst gesehen habe, dass ich irgendwie jeden Monat irgendwo bei einem Rennen war und ich habe es überhaupt nicht mehr so wahrgenommen, weil ich dachte, das ist normal. Und irgendwie später, erst ein Jahr später, hat mir eine Freundin mal alles auf den Tisch geknallt und gesagt, Tabitha, du bist irre. War das bei dir auch so ein bisschen?
Ich glaube, ja, ich weiß nicht, wie viel ich gemacht habe, aber ich weiß, dass ich halt mir nie Gedanken gemacht habe, ob ich mich erholt habe oder nicht. Und man muss halt eigentlich sagen, es macht einen riesigen Unterschied, ob du einen 10-Kilometer-Lauf am Wochenende machst oder ob du 80 Kilometer läufst. Also für den Körper ist es einfach eine komplett andere Geschichte. Und ja, ich glaube, wahrscheinlich habe ich schon zu viel gemacht. Ja, also einfach, ja, wahrscheinlich schon. Ich habe ja keine Zahl im Kopf, aber ich glaube, das war wirklich zu viel für mich damals, ja.
Vielleicht kannst du uns für die, die dich noch nicht so gut kennen, mal ein paar Rennen beschreiben, also von den Ultras. Was hast du da so gemacht? Was waren so deine Highlights?
Also ich habe ja, ich glaube, mein erster Trail-Wettkampf überhaupt war Hartfüßel-Trail. Das ist in Saarbrücken, glaube ich, in Saarland. 52 Kilometer oder so, und das war mein erster überhaupt. Und dann habe ich ja noch den Trail du Petit Ballon gemacht. Allgäu Panorama Marathon 70 Kilometer und dann den Madeira Island Ultra Trail, was total cool war, aber das war für mich wirklich, ich glaube, es war der letzte Ultralauf, den ich gemacht habe, weil ich das eigentlich mit einer Verletzung, nicht auskurierte Verletzung gemacht habe. Und danach habe ich mich entschieden, dass es so nicht weitergeht.
Ja. Was war das für eine Verletzung?
Illotibiales Bandsyndrom. Mm. Das ist auch, also ich muss sagen, ich habe ja nie eine Verletzung gehabt, die so weh tut als die. Das ist richtig unangenehm.
Ja. Ja. Wie bist du damit umgegangen? Wie ist das dann geheilt? Also hast du da irgendwie einen Tipp für alle, die das auch haben?
Ich glaube, grundsätzlich für Verletzungen seitdem, glaube ich, was richtig wichtig ist, was ich damals nicht gemacht habe, ist Krafttraining. Weil ich hatte einfach nicht genug Kraft in meinem Körper. Man denkt immer, wenn man läuft, baut man Muskeln auf. Das stimmt, aber es gibt ja trotzdem Schwachstellen im Körper. Für mich zum Beispiel mein Po, da habe ich ja einfach nicht genug Kraft. Da muss ich ja Beinbeuge machen ohne Ende, um da Kraft aufzubauen. Und damals habe ich das gar nicht gemacht. Und ich glaube, seitdem ich das mache, geht es bei mir deutlich besser. Auch denen, aber ich muss auch sagen, das ist halt das Erste, was ich nicht mache, wenn ich keine Zeit habe. Mein Trainer sagt mir immer, mach einfach 10 Minuten weniger beim Laufen und mach 10 Minuten dehnen. Aber ich denke immer, oh, aber 10 Minuten mehr laufen macht viel mehr Spaß als 10 Minuten dehnen. Ja, aber ich glaube, das ist schon wichtig. Also,
ja, ich kann es total nachvollziehen. Irgendwie ist das aber auch so ein Frauending mit dem Krafttraining, oder? Also ich habe das Gefühl, so unter Läufern, ich mache jetzt mit einer Freundin relativ viel Krafttraining, mir macht das mittlerweile richtig Spaß, aber sie hat immer Angst davor, dass sie zu viele Muskeln kriegt und sie sagt immer, das ist kontraproduktiv. Warum haben wir da so eine Angst vor, wir Frauen teilweise?
Ich glaube, das ist aber nicht immer unsere Schuld, sondern die Gesellschaft an sich, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man nicht schön ist, wenn man Muskeln hat als Frau. Was ich persönlich nicht finde, also ich finde eigentlich mega schön, wenn man Muskeln hat. Es muss jetzt nicht irgendwie so immer Bodybuilder sein. Es passiert auch nicht, wenn man Krafttraining macht, dass du dann sofort wie ein Bodybuilder aussiehst, wenn du das nicht magst. Aber ich finde es persönlich schön. Ich finde einfach nur, dass viele sagen, kräftige Frauen nicht schön sind und deswegen hat man als Frau das Gefühl, dass man das nicht machen sollte. Mhm. Aber ist schade, weil eigentlich ist es super wichtig.
Ja. Was würdest du denn sagen? Also ich habe zum Beispiel bei meiner Freundin wirklich gemerkt, die hat eine bessere Haltung beim Laufen, das Knie tut nicht mehr weh. Also es sind so Sachen, wo man wirklich merkt, das Krafttraining hat einen Effekt. Was sind denn so aus deiner Erfahrung die drei größten Effekte, die du bekommen hast?
Für mich, also ich denke sofort am Bergablaufen, das ist für mich etwas, was immer total schwierig war. Und ich habe immer es gehasst, bergab zu laufen. Und ich habe immer gedacht, alle machen das so viel besser als ich kann nur berghoch, bla bla. Aber ich glaube, das hat auch ganz viel mit dem Krafttraining zu tun, weil seitdem ich mehr Krafttraining mache, geht es viel besser. Ich fühle mich viel stabiler bergab und deswegen selbstsicherer und kann dann schneller laufen. Also das ist für mich ein großer Effekt gewesen. Aber auch natürlich berghoch, weil ich finde, auch wenn, vor allem wenn man Trailläufe macht, wo es sehr steil berghoch geht, das Erste, was dann nachlässt, ist eigentlich die Kraft. Und nicht vom Puls her, man könnte eigentlich schon noch laufen, aber man hat einfach keine Kraft mehr in den Beinen. Und deswegen ist, glaube ich, auch für berghoch, also für diese steile Strecken, Krafttraining auch sehr wichtig. Drittens, glaube ich auch, so wie du gesagt hast, die Haltung an sich, also das stabil zu sein, viel trainieren zu können, weil man eben dann nicht sofort Wadenprobleme hat zum Beispiel oder sofort Muskelkater kriegt, wenn man etwas ein bisschen Schnelleres macht oder so. Also das merke ich persönlich bei mir. Mhm.
Wie sieht denn jetzt so dein Training in der Woche aus? Also damit wir uns das ein bisschen vorstellen können.
Beim Krafttraining?
Ja, nee, so das Gesamte. Also Laufen, Krafttraining, Dehnen, wie handhabst du das so neben dem Beruf?
Ja, das ist immer verschieden. Ich weiß, viele andere Dolmetscher sagen mir immer, wie kriegst du das hin, wenn du eine Konferenz hast, bla bla bla. Und ich denke einfach immer, für mich ist einfach das Laufen immer eine Priorität gewesen und deswegen schaffe ich das einfach immer. Ich bin ja schon um 4 Uhr aufgestanden, um einen Lauf zu absolvieren, weil ich das machen wollte. Ich weiß, es ist eigentlich nicht immer gut. Man braucht auch viel Schlaf, um sich zu erholen, aber manchmal geht es nicht anders. Ist ja nicht immer so, aber manchmal geht es nicht anders. Also ich habe ja einen festen Plan von meinem Trainer, den ich immer durchziehe, außer wenn ich selber merke, das geht gerade nicht, ich bin platt oder irgendwas stimmt nicht oder ich bin krank. Aber ansonsten ziehe ich das immer durch und ich versuche auch Krafttraining mindestens 2-mal die Woche zu machen und so verschiedene Phasen zu machen. Also manchmal Ausdauer, manchmal Aufbau, manchmal Maximalkraft. Ich trainiere oft mit Geräten. Dann, ja.
Du hast mir mal gesagt, dass dein Lebensmotto lautet, der Weg zum Ziel kann holprig sein. Und jetzt verstehe ich auch so ein bisschen, wahrscheinlich meinst du damit auch diese Verletzungen und dieses immer weitermachen, auch wenn es eigentlich nicht mehr geht, ne?
Genau, also das war für mich wirklich, glaube ich, ein Wendepunkt in dem, was ich machen wollte. Ja, diese 2 Jahre, wo es einfach nicht mehr ging. Und ich bin einfach super froh, dass ich für mich jetzt einen richtigen Ausgleich und eine richtige Balance gefunden habe, wie es dann zu schaffen ist für mich, ja. Aber ich meine, es zählt auch so diese, der Weg zum Ziel kann hopelig sein, ist ja nicht nur sportlich gemeint, sondern auch zum Beispiel jetzt Coronavirus, dass ich ja gerade erst meine Freiberuflichkeit angefangen habe und dann kam Corona und dann gab es natürlich keine Konferenzen mehr, keine Aufträge. Das war schon am Anfang sehr schwierig. Ich bin einfach froh, dass ich andere Möglichkeiten habe, mein Geld zu verdienen. Aber ich finde, man lernt immer davon und man muss einfach immer das Ziel so im Kopf behalten, das, wo man hin will und dann ist es zu schaffen.
Wie hast du das denn oder wie gehst du denn heute dann mit Stress oder mit Krisen um? Weil das scheint ja irgendwie schon sich sehr geändert zu haben, dass du eben nicht mehr einfach weitermachst, auch in dem Schmerz drin bleibst und immer weiter. Hast du da irgendwie so ein paar Tipps, wie du da jetzt mit umgehst? Also jetzt egal, ob beruflich oder im Sport, wenn es schwierig wird, was machst du dann?
Also ich glaube, ich unterscheide immer zwischen positiven Stress und negativen Stress, weil wenn ich zum Beispiel viele Aufträge habe, dann ist das für mich eigentlich positiv, weil das will ich machen. Und dann bin ich dann immer sehr zielorientiert und auch wenn es stressig ist, versuche ich einfach das zu machen, was wichtig ist, Sachen zu priorisieren zum Beispiel. Aber wenn es negativ ist, zum Beispiel in Situationen, wo ich denke, beim Laufen zum Beispiel, ich komme nicht weiter, ich stagniere, ich verbessere mich nicht, obwohl ich so viel Zeit reinstecke, werde ich überhaupt gut werden? Das sind halt Sachen, die ich eigentlich persönlich oft habe, weil ich ja so ein Mensch bin. Und dann hilft mir eigentlich oft nur, mit meinem Freund darüber zu reden, weil er mich dabei immer unterstützt, ist immer super. Oder zum Beispiel mit meinen Hunden rauszugehen und da mich ein bisschen abzulenken. Hunde sind einfach immer froh und glücklich und dann kann man ja nicht traurig sein, wenn die einfach irgendwann Quatsch machen im Feld oder so.
Ja. Wenn Tiere so wichtig sind in deinem Leben, ist es dann auch in der Ernährung so, dass es, ja, achtest du da sehr drauf, auch Bio oder woher das Essen kommt oder wie lebst du so?
Ja, also ich lebe vegan, weil mir Tiere immer wichtig waren. Also ich bin vegetarisch aufgewachsen, meine ganze Familie ist vegetarisch. Und irgendwann, glaube ich, vor 5 Jahren oder so, 6 Jahren vielleicht, habe ich mich entschieden, dann vegan oder Veganerin zu werden. Und ja, das war eigentlich aus ethischen Gründen, weil mir eben Tiere so wichtig sind und ich möchte nicht die Ursache sein, warum ein Tier sterben muss. Aber mittlerweile ist es ja auch, ich finde ja auch die vegane Ernährung grundsätzlich sehr gesund und auch umweltfreundlich. Und deswegen, ja, stehe ich jetzt noch mehr dahinter als vorher.
Wie sieht denn so ein Frühstück? Also ich muss sagen, ich könnte das überhaupt nicht, weil ich bin ein totaler Joghurt-Liebhaber. Ich könnte
eine Joghurt es nicht. Es gibt auch vegane Joghurt.
Er schmeckt mir nicht. Aber vielleicht komme ich ja irgendwann noch auf den Geschmack. Wie sieht denn so ein typisches Läuferfrühstück für dich dann aus?
Ich bin Engländerin und deswegen esse ich gern Porridge.
Ja. Überraschung.
Überraschung, ja. Aber ich esse das wirklich gern, also fast jeden Tag. Aber man kann es einfach so immer anders machen, so mit vielen Früchten oder mit vielen Samen und Nüsse und so. Also ich finde das immer super lecker und vor jedem Lauf esse ich gern Porridge. Es gibt mir viel Energie.
Ja. Jetzt würde ich gerne noch mal ganz kurz fragen, was du in diesem Jahr noch vorhast, also was so deine Ziele sind, auch wenn man jetzt ja nicht richtig planen kann. Hast du da noch dir was vorgenommen oder bist du da jetzt total easy und entspannt? Weil du bist ja ganz neu auch im Team Salomon, ne? Da habt ihr bestimmt auch irgendwas vor.
Ja, ich bin nicht easy und gespannt und entspannt, weil ich ja meinen Trainingsplan habe und deswegen will ich immer wissen, was für Wettkämpfe ich laufe am Anfang des Jahres, sodass ich mein Training danach ausrichten kann. Ich bin einfach so. Aber ich hatte viele Ziele für dieses Jahr. Also zum Beispiel den Golden Trail National Series will ich immer noch laufen. Leider ist der erste Lauf ausgefallen. Aber ich hoffe, dass die anderen Läufe stattfinden. Aber wenn nicht, dann so wie letztes Jahr würde ich wahrscheinlich ein paar Fastest Known Times machen wollen. Es gibt ja dieses Angebot vom My Virtual Trail, dass man verschiedene Strecken ablaufen kann, so schnell wie eben möglich. Und wenn man keine anderen Wettkämpfe hat, finde ich, dass das irgendwie eine super Möglichkeit ist, sich ein bisschen zu motivieren für irgendwas. Mhm. Aber ja, ist irgendwie so schon ein schwieriges Jahr. Ich hatte auch vor, meine 10 Kilometer Bestzeit zu verbessern und sowas. Aber wenn keine Wettkämpfe stattfinden, ist es schwierig.
Und was war dein schönster Lauf bis jetzt?
Ich würde sagen, wahrscheinlich Santana Sky Race auf Madeira. Ich habe ja den Lauf gewonnen, aber das war ja nicht vorauszusehen, weil ich ja bis 500 Meter vor dem Ziel im zweiten Platz lag. Und dann habe ich habe ja gedacht, oh, das kann ich nicht schaffen, aber ich habe meinen Eltern kurz vor dem Ziel gesehen. Die haben gemeint, auf, das schaffst du, sie ist noch nicht so weit vor dir, gib Gas. Und ja, und dann habe ich die 500 Meter vor dem Ziel überholt. Es war ein richtiger Kampf, also deswegen, wow. Das war für mich ganz schön
aus Lauferinnerung. Ja, echt ein toller Moment. Ja. Was sind denn deine drei besten Ratschläge für eine gesunde Ernährung. Sie sind jetzt wahrscheinlich vegan, aber wir wollen ja alle auch mal was ausprobieren.
Ohne vegan jetzt, würde ich sagen, keine Diäten. Ich bin nicht ein Fan von Diäten. Ich finde, da zerstört man so ein bisschen die Verbindung zum Essen. Und wenn man immer irgendwas verbietet, dann hat man auch noch mehr Bedürfnis danach und man will es. Zweitens, also es hängt ein bisschen vielleicht mit der veganen Ernährung zusammen, aber für mich ist immer ganz wichtig, a grain, a green and a bean, um gesund zu sein. Also Getreide, Grünzeug und eine Hülsenfrucht, und das versuche ich immer bei jeder Mahlzeit runterzukriegen. Und drittens, ich bin jetzt auch seit kurzem Fan von Meal Preps. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, genau. Also vor allem, wenn man wenig Zeit hat, kommt es oft dazu, dass ich mittags irgendwie nichts Gescheites esse, sondern einfach nur ganz schnell was koche. Und wenn man Meal Preps macht, dann hat man schon ein leckeres, gesundes oder leckere, gesunde Mahlzeit schon vorbereitet und kann das dann als Mittagessen essen. Und das versuche ich vor allem in den Zeiten zu machen, wo ich wenig Zeit habe. Klingt irgendwie komisch, aber wenn man zum Beispiel am Sonntagabend eine große Portion macht, dann geht es eigentlich viel schneller, als man denkt.
Ich sehe schon, du bist genauso strukturiert wie die Deutschen schon.
Genau. Ich habe viel gelernt, seitdem ich in Deutschland wohne.
Und was das Training betrifft, hast du da auch noch so drei Tipps für mehr Erfolg beim Traillaufen?
Ja, Krafttraining und Dehnen, ganz wichtig. Ansonsten würde ich sagen, eigentlich nur das machen, was dir persönlich Spaß macht, weil ich glaube, im Trailrunning-Community tendieren wir oft dazu, immer weiter, immer mehr zu machen, so wie ich da mit einem Ultralauf. Und ich finde, man sollte aber für sich selber herausfinden, was man gerne macht. Und das Problem ist, dass bei vielen Wettkämpfen ist immer der 100-Kilometer-Lauf der Hauptlauf. Und man hat das Gefühl, dass man nur beeindrucken kann oder man nur richtig teilgenommen hat, wenn man den 100-Kilometer-Lauf macht. Und ich plädiere dafür, dass wir auch die kürzere Strecken machen können und dass sie genauso viel wert sind. Und dann würde ich sagen, auch ganz wichtig, auch wenn wir die Berge lieben, finde ich es ganz wichtig, dass man die Grundschnelligkeit noch verbessert und dass man dann auch, also wenn man erfolgreich sein möchte, natürlich muss man das halt nicht machen, aber das ist ja eigentlich auch wichtig bei vielen Wettkämpfen. Man läuft ja bergab auch schnell oder es gibt auch Teile, wo man schnell laufen muss. Und wenn man nur in den Bergen trainiert, dann ist es ja auch manchmal so, dass man da nicht so schnell laufen kann. Also ich finde Grundschnelligkeit auch wichtig.
Ja, was nimmst du denn bei deinen Wettkämpfen immer mit? Gibt es da drei Sachen, die da nie fehlen?
Wasser fehlt nie. Ja, ich habe aber immer voll Angst, muss ich sagen, dass das Wasser nicht mehr da ist, weil ich habe das schon mal bei einem Lauf erlebt, dass ich kein Wasser mehr hatte, und das fand ich einfach so schlimm, dass ich jetzt wirklich richtig aufpasse, dass ich genug dabei habe. Und genauso für Essen, weil auch wenn man denkt, ach, das brauche ich nicht, das ist nur ein kurzer Lauf. Der Körper ist komisch und manchmal hat man einfach Hunger oder man ist schwach, und dann finde ich es ja ganz wichtig, dass man was dabei hat. Und drittens, ein Handy, weil man kann ja nie wissen, was passiert, wenn du umknickst oder so.
Welches Rennen muss man denn deiner Meinung nach unbedingt mal erlebt haben?
Also ein Lauf, den ich schon erlebt habe, das ich an jedem empfehlen würde, ist Ring of Steel in Schottland. Es hat mich von Anfang an bis zum Ende total Spaß gemacht. Und es ist einfach so wild und frei. Also das würde ich jedem empfehlen.
Wenn wir irgendwann mal nach England kommen sollten wieder, welche Ecken sind denn für Läufer extrem empfehlenswert? Wo müssen wir dann unbedingt mal hin?
Ich würde natürlich empfehlen, dass man auf Dartmoor läuft. Da ist es sehr wild, man muss ja über Stock und Stein. Und ich würde aber jedem empfehlen, den Southwest Coast Path, glaube ich heißt er, Southwest Coast Path zu laufen. Das geht eigentlich einfach die Küste entlang und das ist auch unglaublich schön.
Ich könnte jetzt noch eine Stunde länger mit dir reden. Wir sind total gespannt, was du im Team Salomon auf die Beine stellst und noch erlebst. Ja, wenn ihr mehr über Yves erfahren wollt, könnt ihr natürlich auch auf unsere Webseite gehen. Ja, Yves, bleib gesund und fröhlich und dann sehen wir uns bestimmt irgendwo auf dem Trail, denke ich mal.
Vielen Dank, es war eine Freude.
Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.